Joachim Gerhard, in diesem Monat sind es genau 2 Jahre, dass Ihre Söhne nach Syrien entschwunden und zum IS gegangen sind. Leben Ihre Söhne?
Laut Stand der letzte WhatsApp wären sie beide tot, 2015 im März umgekommen. Aber der Glauben von uns und auch teils Beweise, glauben wir, dass sie noch beide leben.
Was lässt Sie das hoffen?
Es gibt genug Beweise, wo es einfach dafür spricht, dass sie beide noch leben, dass sie sich halt nicht melden dürfen. Und das innere Gefühl ist bei mir und bei meiner Ex-Frau halt auch nicht, dass sie tot sind. Weil ich habe Mütter kennengelernt, die ihr Kind verloren haben, die auch ein Bild gekriegt haben, dass der Sohn umgekommen ist, eine Fotografie über Umwegen aus Syrien raus. Und von Insider weiß ich halt, dass es normalerweise Beweise gibt, wenn sie beide tot wären, dass es ein Foto gibt. Dann wäre auch regelrecht richtig Propaganda gemacht worden, hat mir dann ein Islamwissenschaftler gesagt, der da unten mit Syrien sehr viel zu tun hat, auch mit dem IS befasst. Und er hat mir dann auch erklärt, er glaubt nicht, dass die Söhne tot sind. Er glaubt 99,9%, dass sie leben, weil der IS würde das propagandamäßig präsentieren, wenn 2 blonde junge Männer aus Deutschland mit blauen Augen, wenn die umgekommen wären.
Und also wenn die für die Sache Allahs
heldenhaft gestorben wären. Und das wäre präsentiert worden. Und es gibt, also ich gucke jetzt schon seit knapp 2 Jahren jetzt in dem ganzen Internet überall rum und da gibt es einen Sender, das heißt Erasmus Monitor, den gibt es, glaube ich, seit 2013, der sehr viel über den IS präsentiert. Von wo der jetzt genau kommt, aus was so eine Quelle ist, aber da sind fast alle Europäer, die bis jetzt umgekommen sind, sind da präsentiert worden. Und es gibt definitiv nichts über meine Söhne. Also das Schlimme ist halt einfach, auch der Verfassungsschutz, der Staatsschutz, die haben definitiv keine Beweise, dass sie tot sind einfach.
Obwohl sie es zeitweilig behauptet haben, dass sie tot wären. Ich denke, wenn Sie konkrete Hinweise haben oder Zeugenaussagen oder so, dann dürfen Sie da auch sicher aus Sicherheitsgründen bestimmt nicht drüber reden. Ich habe mich sowieso gefragt, dass Sie dieses Buch geschrieben haben, wo Sie Ihre ganze Recherche offenlegen und wie Sie mit Schleusern und mit Geheimdienstleuten sprechen und wo Sie überall hinfahren und so. Ist es nicht ein wahnsinniges Risiko, das alles in einem Buch zu erzählen?
Nein, das Risiko war es eigentlich nicht. Es war einfach, um einfach mal die Geschichte zu erzählen, was da passiert ist. Die Leute, die da immer hingegangen sind, so wird es halt immer in den Medien erzählt oder auch von der Politik halt immer so abgestempelt, dass es junge Leute sind, die keine Perspektive in Deutschland hatten oder die Kleinkriminelle waren oder unzufrieden waren oder mit Drogen zu tun hatten. Was 2014 und Mitte 15 passiert ist, das waren keine kriminelle junge Leute, das waren junge Leute, die teils intelligent sind, die gute Schulausbildung hatten, gute Abis hatten, gute Ausbildung,
sehr gute Elternhäuser.
Und auch gute Elternhäuser, die einfach, was wir vermuten und was auch so langsam mehr an die Öffentlichkeit rauskommt, die sind für eine Ideal sind dahin gegangen, um zu helfen, den Kriegsleuten zu helfen, weil die kriegen ja immer nur das Negative gezeigt, was da unten passiert. Da sterben Kinder, da sterben Frauen, da sterben Männer, um einfach da zu helfen. Nur sie haben nicht die Wahrheit erzählt, was da in Wirklichkeit passiert, was der IS in Wirklichkeit ist. Und die kriegen das nur so hingestellt, als würden nur die Amis jetzt alles bombardieren, was ja auch teils passiert ist. Sinnlos sind viele junge Leute, auch aus der Schweiz, sind da hingefahren, um zu helfen, mit Geld, mit Kleider, mit Büchern für die Kinder und sind dann da unten praktisch festgehalten worden oder gesagt, entweder bleibt ihr hier oder ihr geht ins Gefängnis.
Und Sie haben das Buch eigentlich geschrieben, um diese Geschichte mal zu erzählen, um von Ihren Söhnen zu erzählen, um das mal richtig zu stellen, dass es gute Jungs waren. Und trotzdem nochmal meine Frage, ist es nicht ein hohes Risiko, wenn man das alles so öffentlich macht, diese ganze Versuche der Kontaktaufnahme und teilweise, und Sie hatten ja auch teilweise viel Kontakt mit Ihren Söhnen in Syrien. Bringen Sie nicht die Jungs, falls sie noch leben, unnötig in Gefahr mit der Öffentlichkeit?
Nein, also das Buch ging ja mehr auch, dass die Eltern, die Kinder verloren haben, einen Mut zu machen, an die Öffentlichkeit zu gehen oder nicht verzweifeln oder ihr Kinder nicht aufgeben, weil das machen ja auch sehr viele Eltern aus Verzweiflung, dass sie die Kinder einfach aufgeben, weil es sind immer ihre Kinder und bleiben ihre Kinder. Wissen Sie, wenn meine 2 Jungs jetzt Kriminelle gewesen wären oder hätten Drogen genommen oder sonst irgendwas, aber die sind verblendet mit anderen jungen Leuten dahin gefahren, um zu helfen, sonst hätten sie dieses viele Geld und viele Klamotten und Zeug nicht mitgenommen, um da unten irgendwo in Krieg zu spielen.
Ja, die haben ja richtig Verträge aufgelöst, Bausparverträge oder irgendwas und haben ihnen dann irgendwann mal mitgeteilt, sie hätten 60.000 Euro mitgenommen.
So ungefähr, ja.
Mhm. Ich finde es ganz interessant, wir hören uns mal an, Zitat aus dem Abschiedsbrief. den sie Ihnen und Ihrer Frau geschrieben haben. Und wisset, schreibt der eine, dass ich euch beide liebe und ihr immer meine geliebten Eltern bleibt. Und ich weiß, oh Papa, dass du immer alles für uns gemacht hast, sodass es uns gut geht und wir Essen haben. Und ich weiß, oh Mama, dass du immer für uns da warst. Ich möchte euch sagen, dass ich durch euch die schönste Kindheit hatte, die ich mir vorstellen kann. Und ich werde euch dies nie zurückgeben können. Und weiter, ich möchte euch sagen, ich bin für meinen Herrn gegangen, um in Ehre und seinem Wohlgefallen zu leben, gegen die Ungerechtigkeit auf dieser Welt aufzustehen, in Furcht vor seiner Bestrafung und in Hoffnung auf seine Belohnung. Ja, es geht Ihnen sehr, sehr nah, das zu hören. Was mir aufgefallen ist, als ich das gelesen habe mit diesem O Mama, O Papa, diese ganze Art der Sprache, habe ich gedacht, klingt ganz schön nach Gehirnwäsche.
Ja.
Also das ist nicht die Art, Ihre Jungs waren damals 23 und 18, jetzt sind sie 25 und 20. Das ist nicht die Art, wie junge Männer sonst reden,
nein,
sondern da war schon eine ziemliche Gehirnwäsche passiert.
Ja. Es gibt auch, ich habe also sehr viele Eltern kennengelernt, die ihr Kinder verloren haben an den IS, die da hinten sind. Und da gibt es fast, ich glaube zu 90% gibt es keine Abschiedsbriefe, wo die Kinder einfach nur weggegangen sind. Das war ja auch das Besondere, auch was der Staatsschutz für sie, wo sie überfordert waren, weil sie, wie sie die Briefe gelesen haben, auch Psychologen, Islamwissenschaftler, die ich kennengelernt habe, die haben alle gesagt, das macht normalerweise gar keinen Sinn. Dass jemand, der hingeht, um irgendwo zu kämpfen, um Krieg zu spielen, der schreibt seinen Eltern keine Abschiedsbriefe. Der geht einfach weg. Sagt er, aber da merken sie, dass die Verbundenheit immer noch da ist. Sagt er, auch in der Lossagung, da tut ja meine Söhne sagen, immer wieder Papa zu mir. Weil da ist, wenn sie richtig sich losgesagt hätten, dann wäre das aggressiver gewesen. Weil ich habe ja Videos gesehen von Propaganda-Videos, wo ja da regelrecht richtig draufgehämmert werden auf Eltern oder auf uns Ungläubige. Und wenn sie das Video sehen, da tut immer wieder mein kleiner Sohn immer wieder Papa, Papa, Papa sagen. Und das würde nie einer sagen, wenn er ein richtiger Mann wäre, weil sie sind ja dann richtige Männer. Und wenn sie überzeugt sind, dass sie da unten kämpfen müssen für irgendeine Gerechtigkeit.
Also auf diese Lossagung von Ihnen, die Sie dann auch mal per WhatsApp bekommen haben, da kommen wir später. Das war auch so eine extrem schmerzhafte Angelegenheit. Erstmal, was mich unglaublich verblüfft hat, ist, ein paar Wochen, nachdem Ihre Jungs verschwunden waren, ich glaube so circa 6 Wochen, haben die sich ja auf dem Handy gemeldet.
Ja.
Und danach haben sie relativ oft miteinander telefoniert. Und das ist für mich völlig verblüffend. Also ich habe schon vorher verstanden, dass sie eine enge Verbindung hatten. Aber dass das möglich ist, waren die da noch gar nicht in IS-Gebiet? Ich meine, der IS lässt doch nicht Leuten seine Smartphones und dann können die mal ewig jeden Tag mit den Eltern telefonieren.
Nein, es war ja so, meine beiden Söhne sind ja Ende Oktober 2014 ausgereist. Und das erste Lebenszeichen habe ich nach 2 Monaten von meinem großen Sohn, der hat sich das erste Mal gemeldet, Mitte Dezember.
Der Jonas.
Ja, und mein kleiner Sohn dann, der hat sich einen Monat später erst gemeldet, weil der war irgendwie noch länger unterwegs oder im Auffangslager, weil der ja verheiratet war, also ist.
Und die Frau ist auch mitgegangen?
Dieses Mädchen ist auch mitgegangen. Die hat er 2 Wochen vorher erst geheiratet. Also wir kennen das Mädchen beide, nicht meine Ex-Frau und ich. Und der große Sohn hat sich dann das erste Mal gemeldet unter der Woche. Es war morgens um 7 Uhr, ich war gerade im Büro. Da waren auch meine Mitangestellte da.
Sie sind in der Immobilienbranche und
ja,
sind selbstständig.
Ja, und da hat man dann so Lautsprecher gehabt. Ich habe dann nur geweint. Und hat er gesagt, dass ihm halt alles sehr leid tut. Und er möchte sich entschuldigen, dass er uns halt anlügen musste, was sie ja nie gemacht haben. Dass es das erste Mal war, wo sie richtig lügen mussten, dass wir sie nicht festhalten oder sie nicht gehen lassen nach Syrien. Und das habe ich mir auch gesagt, das hätte ich auch gemacht.
Natürlich hätten sie ihn festgehalten. Sie haben ja den Jungs und den Freunden, die da mitgegangen sind, sogar ihr Auto geliehen, weil die sagten, sie fahren zu einer Hochzeit in Wien.
Nach Wien, ja.
In ihrem Buch hört sich das so an, als hätten sie dann relativ viel mit ihren Jungs eine ganze Weile telefoniert.
Ja.
Und also, ihre Frau auch.
Ja, also ich habe mit meinem großen Sohn fast einen Monat lang, wo mein kleiner Sohn noch nicht da war, er wusste selber nicht, wo sein Bruder ist. Er hat dann auch Panik dann gekriegt, er hat Angst gekriegt, er hat auch teils sind die Tränen gekommen. Er hat auch gesagt, er wird abends auch heulen, wenn er schlafen geht. Und dann habe ich gesagt, dann komm zurück und macht dann, Papa, ich kann nicht zurück, ich muss erst den Lukas finden. Und wir hatten manchmal täglich 2-3 Mal telefoniert, 4 Mal manchmal. Und das Telefonat kostet ja viel Geld, hat er mir erklärt, weil die müssen sich immer dann einloggen. Das sind 2 Internetleitungen aus Amerika, die da reingehen nach Syrien. Also wir haben die ersten Monate haben wir sehr oft telefoniert.
Ja, können Sie sich das erklären? War er da gar nicht beim IS in der...
Nein, also er hat damals nie über den IS gesprochen. Er hat immer gesagt, er ist in Syrien.
Er hat nicht gesagt, wo genau er ist.
Nein, wo er genau ist, dürfte er nie sagen. Hat er auch nicht gesagt. Er hat immer nur gesagt, dass er in Syrien ist und dass er da leben will. Er kriegt irgendwann ein Haus, will Familie da gründen und er muss halt den Leuten da helfen. Er sagt, der Papa, komm bitte her, guck dir das Elend an, was hier ist. Hier sterben Kinder, die keinem was getan haben. Das ging dann fast einen Monat lang, wo man dann sehr viel telefoniert hat, aber auch manchmal sind wir aneinander geraten, weil ich dann sauer war, weil er seinen kleinen Bruder als nicht gefunden hat, weil ich ihm gesagt habe, du bist mit dran schuld, du und dein Freund, ihr habt den Kleinen überredet, dass er das mitmacht. Macht er, nein, Papa, der ist freiwillig mitgegangen. Wir sind alle freiwillig erst hierher gefahren, wir wollen hier helfen. Und irgendwann hat sich dann mein kleiner Sohn dann auch gemeldet. Dann.
Wir hören uns nochmal ein Zitat an aus der Zeit, wo Sie öfter telefoniert haben. Manchmal telefonierten wir zweimal täglich. Meist sprachen wir über Belanglosigkeiten, erzählten uns gegenseitig, wie unser Tag so gelaufen war. Jonas berichtete bereitwillig immer wieder davon, wie wunderbar das Leben im und für den islamischen Staat sei, pries die Freizeit, die Brüder und Schwestern aus aller Welt. Es klang fast so, als sei Jonas in einem internationalen Jugendcamp. Mir war natürlich bewusst, dass der islamische Staat durch die Beschreibung meines Kindes nicht besser wurde. Es handelte sich nach wie vor um eine extremistisch-religiöse Terrorvereinigung. Aber wenn ich das sage, dann rufen sie nicht mehr an, dachte ich. Also hörte ich einfach zu. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, den Kontakt zu meinen Söhnen wieder zu verlieren. Also das ist diese eigenartige Situation, wo man als Außenstehender total stutzt. Mhm. Ich kenne nur Berichte von Leuten, die da zum Kämpfen hingegangen sind und die dann auch im Kriegsgebiet waren und es war unheimlich brutal. Ja. Mhm. Und sie sind dann entweder umgekommen oder sie sind totale Zyniker geworden, sind wiedergekommen und haben dann hier für einen Geheimdienst gearbeitet oder was auch immer. Aber dass einer das eigentlich quasi wie so eine Mischung aus Ferienlager und Sozialarbeit schildert, habe ich überhaupt noch nie gehört. Konnten Sie sich diese Situation irgendwie erklären?
Nein, ich konnte es nur erklären, so im Nachhinein, was wir dann rausbekommen haben, auch durch Leute, die da unten in dem IS-Gebiet sind, die es geschafft hat, rauszukommen. Da, wo meine Jungs die ganze Zeit gelebt haben, das war an der türkischen Grenze, da war es definitiv immer ruhig gewesen, bis dann irgendwann Kobane eingenommen worden ist von der kurdischen Armee. Aber bis dahin war es ruhig. Ich habe mit meinem Sohn telefoniert, macht der Papa mir Grillen, hat er mir auch ein Foto geschickt, wo sie an einem Grillplatz stehen, an einem See, da steht die Colaflasche mit auf dem Tisch. Da hat er mir gesagt, du kriegst hier alles zu kaufen, Nutella, hier gibt's alles, Papa.
Aber er war schon unter Kontrolle, also er konnte definitiv nicht raus und er durfte ihnen nicht sagen, wo er ist. Und also man merkte schon, die Kontrolle ist schon da.
Ja, also er hat dann gemerkt am Telefon, er konnte nicht frei reden, weil ich konnte ihm Sachen fragen, aber er konnte mir dann nicht drauf antworten. Richtig gemerkt habe ich das erst bei meinem Kleinen so, wie der das erste Mal gemeldet hat. Weil ich habe ihn gefragt, wo warst du so lange, was ist passiert, bist du verletzt? Macht er, Papa, bitte nur über uns reden, über nichts anderes, nur über uns. Und da habe ich gedacht, vielleicht kann der gar nicht frei reden. Und dann sage ich, gell, du kannst nicht richtig reden, sag nur ja oder nein, macht er ja, Papa, nur über uns. So nachhinein, wo ich dann so sehr oft da unten war und habe Leute kennengelernt, die dann alle bestätigt haben, die durften nicht frei reden, die sind teils überwacht worden. Das Internet ist nicht so wie bei uns hier, dass jeder ein Telefon zu Hause hat oder eine Leitung. Die müssen in so einem Holzschuppen rein, müssen sich einloggen oder einkaufen. Und da sitzen dann Leute drin, die teils arabischer Abstammung sind oder Syrer sind, die eigenen Leute, die da hingegangen sind, praktisch ausspionieren. Was erzählen die weiter? Der Junge, der es geschafft hat, rauszukommen, der hat uns ja dann auch mitgeteilt, dass die, wie sie dahin sind, da sind sie erst total überwacht worden, beobachtet und die mussten alles abgeben. Also er sagt selbst, Joachim, wir konnten nicht frei reden oder frei leben. Das war einfach zu gefährlich gewesen.
Hat einer von Ihren Jungs mal klar gesagt, wir wollen zurück?
Ja, beide.
Also Sie haben es richtig ausgesprochen.
Ja, gibt's auch eine Sprachbox, ja.
Und da waren Sie offenbar alleine. Da waren Sie irgendwie, hatten Sie da eine Möglichkeit?
Es war nachts um 2 Uhr, deutsche Zeit.
Haben Ihre Jungs das schriftlich gemacht, oder?
Nein, per Sprachbox, per WhatsApp. Es war im März 2015, Anfang März. Mhm. Weil wir haben dann im Nachhinein dann erfahren, wie das funktioniert. Wenn die eine WhatsApp rausgeschickt haben oder eine SMS, dann haben sie die sofort gelöscht und haben dann an dieselbe Person was Neues rausgeschickt. Aber was anderes, dass die Leute das nicht nachvollziehen, was hat er jetzt der Eltern oder Freunde irgendwie geschrieben. Das hat uns dann auch erst der Junge gesagt, der es geschafft hat, da rauszukommen.
Und haben Sie sich eigentlich Hilfe geholt? Haben Sie sich beraten lassen? Also Sie haben sich ja offenbar, als Ihre Söhne Muslime wurden, da haben Sie sich ja nicht beraten lassen. Das haben Sie ja irgendwie nicht gecheckt, wie schnell da die Radikalisierung. Ja. vonstatten ging. Wann haben Sie sich denn mal Beratung geholt? Wie man das alles einzuschätzen hat, worauf man achten muss, wo die wahrscheinlich sind, dass man die jetzt nicht gefährdet oder so?
Nein, das hatte ich eigentlich sehr oft. Wir waren ja fast täglich bei der Polizei, haben das dann auch mitgeteilt, was meine Söhne gesagt haben, obwohl sie es ja eh wussten. Die haben ja mein Telefon abgehört. Da gab es keine große Hilfe, weder von der Polizei noch vom deutschen Staat, weil die waren von der Situation in Kassel damals überfordert gewesen.
Weil sich da so viele radikalisiert haben.
Weil da so viele und weil es, also ich habe eine Polizistin kennengelernt, eine sehr nette, die war Mitleiterin in der Soko und ist aber jetzt nicht mehr da. Die hat mir mitgeteilt, Gerd, das ging so schnell bei ihrer Söhne. Das war das Unglaubliche für uns. Auch, wir konnten die ganze E-Mail, die ganze WhatsApp, alles konnten, also die SMS, alles von ihrer Söhne mehrere Jahre zurückverfolgen. Sagt er, und da gibt es nichts Negatives. Sagt er, es gibt nur ein ganz normales, gutes Verhältnis, wo sie zu ihren Söhnen haben. Oder ihre Söhne zu Freunden, immer nur ganz normal geschrieben. Sie waren überfordert, überlastet, dass das so schnell einfach ging.
Jetzt sprechen wir nochmal über die Zeit davor. Mhm. Also Ihre Söhne sind bei Ihnen aufgewachsen und Ihre Ehe wurde getrennt 2006,
2007 sind wir auseinandergegangen.
2006, 2007, aber Sie schreiben eigentlich, Sie hatten ein freundschaftliches Verhältnis.
Ja, ja, wir sind ja auch noch beide verheiratet, also es ist keine Scheidung. Wir sind auch sehr oft noch zusammen in Urlaub gefahren, die Kinder.
Sie haben eigentlich immer eine sehr enge Beziehung zu Ihren Söhnen gehabt, auch eine sehr liebevolle Beziehung.
Ja, ich glaube, ich hatte eine engere Beziehung zu meinen Söhnen gehabt, wie jetzt meine Frau, weil die Söhne, glaube ich, mehr auch auf mich fixieren, weil sie bei mir gearbeitet haben oder weil wir halt einfach über alles drüber geredet haben.
Ihr Ältester, also der Jonas, ging zum Studieren nach Berlin. Und
auf die Schauspielschule.
Auf die Schauspielschule. Und der Kleine war eigentlich irgendwie immer im Schlepptau von dem Größeren. Der ist dann gleich hinterher und wollte Fotograf werden. Mhm. Und Sie schildern, dass Sie da in Berlin, Sie waren sehr gut ausstaffiert materiell. Also Sie haben schon, Sie verdienen schon sehr gut. Mhm. Und da schildern Sie eigentlich, dass die Jungs ganz schön viel gefeiert und Drogen und...
Also mein großer Sohn hat mir einmal erzählt, der Lukas, dass er halt in Berlin gewisse Partys gibt es da, da werden halt Drogen genommen, da wird sehr viel Alkohol. Das war eigentlich mit ein Grund, warum er kein Schauspieler werden wollte. Er hatte die Lehre hat er ja fertig gemacht. Durch das, wo er die Schauspiellehre gemacht hat, war der halt sehr eitel geworden. Hat auf seinen Körper sehr geachtet, seine Zähne, sein Gesicht. Das war für ihn so das Wichtigste, dass er gut aussieht. Ja. Sport hat er sehr viel gemacht und so ging es auch bei meinem kleinen Sohn. Wie dann 2014 im Frühjahr mein großer Sohn aus Berlin zurückgekommen ist.
Da hatten die beide eigentlich so ein bisschen die Nase voll von dem lockeren Leben, ne?
Mein großer Sohn ist ja 2014 nach Kassel zurückgekommen, um bei mir in die Firma mit einzusteigen, weil er wollte ja seine Freundin, die hat auch den Islam dann angenommen, mit ihr wollte er eine Familie gründen und wollte aber auch noch eine Lehre machen als Bürokaufmann im Immobilienbereich. Und da hat er dann seinen Schulfreund wieder kennengelernt, der dann...
Dieser Junge, den Sie Sebastian nennen
im Buch. Und so ist der dann in die Szene wahrscheinlich mit reinkommen. Zum Islam erstmal, also erst den Islam angenommen haben. Dann hat es wahrscheinlich mein kleiner Sohn auch toll gefunden, das Ganze. Und dann hat er den auch angenommen. Und so war das dann 2014, wo das so extrem schnell dann ging. Das ging ja bei meinem großen Sohn ein halbes Jahr, bei meinem kleinen 3 Monaten.
Wo war da ein Vakuum bei den Jungs? Was war der Punkt? Was suchten die, dass die dermaßen ansprechbar waren? Wenn man das hört oder liest, dann hat man das Gefühl, wie Schwämme haben die das aufgesogen?
Ja. Mein großer Sohn, das war einer, wenn der was macht, macht das 100% und steigert sich so richtig rein. Also die hatte Unmenge an islamische Bücher gekauft, aber jetzt keine Bücher, wo irgendwelche Kampfsachen drin sind, sondern islamische, wissenschaftliche, richtige Bücher, um den Glauben kennenzulernen, den Islamglauben. Und die hatten dann also sich regelrecht so reingefressen in das Ganze. Und dann sind sie teils eingeladen und immer zum Kaffee trinken, zum Tee trinken. Und da ging es dann los mit den Videos oder YouTube-Filmen, die sie dann gezeigt haben, dass da unten Bomben fallen, dass die Kinder umkommen, Frauen umkommen.
Dass die Ungläubigen da...
Und wir müssten da helfen. Ihr hockt hier im Westen, da unten, die haben nicht mal eine Matratze, die müssen auf dem Boden schlafen. Die jungen Leute, das Mädchen, die Jungs, die waren da einfach so überzeugt, wir müssen da hin, wir müssen da helfen.
Also die hatten, meinen Sie, das Gefühl, uns geht es hier einfach gut, wir leben wie die Made im Speck.
Ja, mein großer Sohn, wie er da war, hat er ja gesagt, Papa, komm bitte hierher, Papa, guck dir das an, die Leute sind alles happy, sind alle zufrieden, dass wir endlich da sind, dass wir helfen, dass wir den Leuten helfen beim Aufbau, Die haben Arbeit gekriegt, die haben Essen gekriegt, also... Vielleicht war es auch teils so, keine Ahnung.
Ja, die waren halt in der Ecke, wo es noch friedlich war. Und es ist ja auch so, dass die meisten Flüchtlinge fliehen vor Assads Bomben.
Ja.
Fliehen sehr viele vor dem IS, aber der Bombenterror von Assad ist ja für die Masse der Bevölkerung der stärkere Faktor. Wenn Sie sich heute fragen, an welchem Punkt hätten Sie als Vater was anders machen können, haben Sie heute eine Antwort?
Der Punkt wäre heute, wenn heute meine Söhne kommen würden und sagen, Papa, wir wollen den Islam annehmen, das würde ich mit aller Mittel dagegen kämpfen. Es hat nichts mit dem Islam zu tun. Ich bin enttäuscht von den Islamvereinen in Deutschland. Die sind für mich mitverantwortlich, dass es diese radikale Leute in Deutschland gibt, die für den IS die Jungs und Mädchen anwerben. Bis heute sind sie nicht in der Lage, sich öffentlich zu distanzieren und sagen, das hat mit dem Islam nichts zu tun, geht da bitte nicht hin, hört euch den Scheiße nicht an, die Lügen, das sind Mörder. Sie tun sich öffentlich nicht distanzieren von dem IS. Entweder stecken sie alle mit drin, oder haben sie Angst davor, einfach in die Öffentlichkeit zu gehen? Das finde ich halt einfach traurig. Sie,
also vom IS haben sich ja schon sehr viele...
Ja, aber sehr wenig öffentlich. Da geht es immer nur... Mir Deutsche werden immer nur beschuldigt. Wir würden alle Leute über einen Kamm stellen, was ja gar nicht stimmt. Da müssen sie einfach mal hergehen, müssen auf die Straße gehen, müssen sagen, wir haben mit dem IS nichts zu tun. Und das machen sie einfach nicht.
Also sie gehen auch in den Moscheen nicht massiv gegen sie
Nein.
vor, offenbar.
Nein.
Das ist ihre Kritik. Als ich das Buch so gelesen habe, und so gelesen habe, dass Ihre Jungs ja doch ein wirklich tolles Leben hatten. Mhm. Also Sie haben ihnen alles ermöglicht, Sie haben ihnen alles gegeben, so was man auf materiellem Gebiet geben konnte. Und man hatte auch nicht das Gefühl, Sie geben jetzt Geld statt Liebe. Sie waren sehr liebevoll. Man hat trotzdem das Gefühl als Außenstehender, dass die so ein geistiges Vakuum hatten. Dass es zu diesem ganzen vielen prima Leben und Feiern und alles toll haben und wunderbare Reisen, dass es nichts gab, wo die wussten, wofür sie eigentlich leben. Dass sie keine Orientierung hatten. Kann das sein oder war das jetzt ein falscher Eindruck?
Nee, es war ein falscher Eindruck. Weil sie eine Orientierung hatte. Sie hatte ja beide einen Beruf eigentlich ausgeübt und war ja in der Zukunft da, irgendwann die Firma zu übernehmen. Es war ja alles da. Wo sie den Glauben angenommen haben, dann ging es dann irgendwann mal los zum Schluss, die letzten 3-4 Wochen, wo sie gesagt haben, das Leben hier hat doch keinen Sinn. Hier auf der Welt bist du nur, um Gutes zu tun. Wenn du nichts Gutes tust, dann wärst du auch bestraft, da kommst du in die Hölle. Also musst du viel Gutes tun, umso mehr Gutes du tust, umso höher kommst du ins Paradies.
Es war schon ein starkes Bedürfnis da, irgendwie höhere Werte zu leben.
Ja.
Also irgendetwas für die Armen zu tun,
so
sich
ungefähr,
einzubringen.
Ja.
Also Firma übernehmen und weiter ein gutes Leben. Das war keine Orientierung. Die haben sich eigentlich gesehnt nach einem Konzept, was ihnen einen tieferen Sinn gibt.
Ja, einen tieferen Sinn. Oder was bei sehr vielen jungen Leuten, die ich kennengelernt habe, auch da unten an der Grenze, die echt so fest dran glauben, dass es Paradies gibt, dass es nur ein kurzes Leben hier ist und die so überzeugt sind, dass sie in den Tod rennen. Was geht in einem jungen Mensch vor, der sich einen Sprengstoffgürtel anzieht und bringt sich selbst mit um und andere Leute, um so fest daran zu glauben, dass es das Paradies gibt?
Aber Sie haben ganz sicher aus dem Kontakt mit Ihren Söhnen den Eindruck gewonnen, dass Ihre Söhne das nicht vorhaben?
Nein, da können Sie auch den Verfassungsschutz. Es gibt nie diese Andeutung, es gibt nie diese Rede. Es gibt einfach nichts propagandamäßig von meinen Jungs aus. Und der Junge, der es geschafft hat, rauszukommen, der hat ja auch gesagt, wir wollten auch nur 1-2 Monate dahin, wir wollten alles hinbringen, wir wollten gucken, ist das wirklich so? Es hat ja auch geheißen, ihr könnt jede Zeit sofort zurückfahren, guckt euch das ganze Elend hier an. Die wollten ja anscheinend wieder zurück, nur es geht dann einfach nicht mehr. Und das beschreiben die ja alle.
Ja, Sie haben ja schon gesagt, dass Sie sie eingeladen haben. Sie haben das auch sofort befolgt und sind dann an der Grenze nicht durchgekommen. Inzwischen waren Sie ja unheimlich oft da. Können Sie es noch zählen, wie oft Sie an der türkisch-syrischen Grenze waren?
Also ich glaube, an der türkischen Grenze, syrischen Grenze, bestimmt 18 bis 20 Mal war ich da gewesen.
Und wer sind die Leute, mit denen Sie da sprechen, die Ihnen helfen oder auch nicht helfen?
Ich habe das gut gesagt, helfen oder nicht helfen, ja. Also Sie lernen schon Leute kennen, wo man schon Angst kriegt, wenn man nur mit denen Kontakt aufnimmt. Und dann gibt es wieder sehr liebenswerte Leute, die es auch ernst meinen. Da geht es nicht nur ums Geld, da lernen sie auch sogar die Frauen kennen, die Familie kennen. Und das sind einfach Leute, die schämen sich auch dafür.
Also Sie lernen Leute kennen, die Ihnen wirklich versuchen zu helfen. Sie lernen Schleuser kennen, Sie lernen Schwerkriminelle kennen.
Ja.
Sie lernen vermutlich Leute kennen, die nur Geld von Ihnen verdienen.
Ja, die
wollen.
Einfach nur Geld. Ich bin ja wahrscheinlich nicht der Einzige, der da hingefahren ist. Es gibt ja viele Eltern, die an die Grenze dahin sind, wo die Kinder drüber sind. Da gibt es ja viele, die aus Europa dahin gefahren sind. Da stehen dann da Leute, die versuchen, deine Eltern, die Schmerz haben, die verzweifelt sind, mit Lügereien das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Und hat es bei Ihnen teilweise echt was gebracht? Oder war es also eigentlich mehr oder weniger vergeblich, diese ganzen Reisen?
Nein, also man hat es beides. Es waren Sachen, die waren vergeblich, da war das Geld halt weg. Aber wir haben auch viele Leute kennengelernt, dann von Verwandten zu Bekannten, die sich alle dann da eingeschaltet haben, wo wir die Jungs gefunden haben, dass sie nicht tot waren. Nach dem WhatsApp, was ich von meinem Sohn bekommen habe, übers Handy, dass meine Söhne tot wären im März letztes Jahr.
Also da hatten Sie so eine IS-Botschaft bekommen, dass die beiden für Allah gefallen
ja,
sind.
Ja, die ist von meinem Sohn, seinem Handy, ist die an mich und an meine Ex-Frau gekommen. Und da danach haben wir dann die erste richtige Leute kennengelernt, die dann uns über die Registrierung, weil der IS ist registriert, die müssen sich beim Einreisen, werden die registriert, was haben die Eltern gemacht, was machen die Eltern, wie heißen die Eltern, was habt ihr gemacht in eurem Land, was habt ihr für Schulausbildung, also die werden richtig ausgefragt, es wird richtig registriert. Da haben wir dann eine Registrierung gesehen, wo meine Söhne umgezogen sind, von dem einen Ort, wo sie waren, in den nächsten Orten. Das Dokument ist echt, weil es war ein IS-Stempel mit drauf.
Dann, das konnten Ihnen auch die Experten bestätigen, dass das ein echter Stempel war.
Ja. Letztes Jahr im Dezember haben wir dann eine Registrierung gesehen, dass 15 bis 17 Deutsche verschwunden sind. Weder tot sind beim IS noch in Gefangenschaft, die sind einfach verschwunden. Da waren auch die zwei arabischen Namen von meinen Söhnen mit drauf. Dann haben wir dann über Umwege, über syrische Leute dann die Telefonnummer von meiner sogenannten Schwiegertochter praktisch bekommen. Die haben wir dann auch angerufen an der Grenze mit einer syrischen Nummer, dass er auch dran geht. Und es ging ungefähr so 6 bis 10 Minuten, das Gespräch, wo wir...
Haben also, Sie richtig mit Ihrer Schwiegertochter telefoniert?
Ja, wo ich erschrocken war, das Mädchen war auch erschrocken. Also wir waren alle, das war in dem Raum, war es total still, weil es funktioniert hat. Wie es Freizeit dann war, dann ging die Abhebung, macht sie Hallo. Und dann habe ich sie gefragt, bist du das Mädchen aus Kassel, aus Baunatal? Und dann macht sie, ja, ich bin das. So, wer ist denn dann? Sag ich bin der Papa von Jonas und Lukas. Und sag ich, kannst du mir bitte die beide geben? Ich will mit denen reden. Und macht sie, Joachim, die sind beide nicht da. Und sag ich, wo sind sie? Macht sie, ich weiß es nicht. Sag ich, sind die tot? Sind die wirklich tot? Macht sie, nein, definitiv, bitte glaub mir, definitiv, die sind nicht tot. Nur ich weiß nicht, wo sie sind, aber die sind nicht tot. Und habe ich gesagt, kriegst du von dem sogenannten Islamischen Staat Bescheid, wenn dein Mann umkommt? Macht sie, ja, wir kriegen Bescheid, aber die sind nicht tot.
Konnte die denn freisprechen?
Beim ersten Mal, wo ich gefragt habe, wo ich gesagt habe, ich bin der Papa, da hat mir das Gefühl gehabt, die war erschrocken und hat zu irgendjemand was gesagt, als wäre jemand bei ihr gewesen. Ich kenne das Mädchen ja gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie es aussieht. Dass es das Mädchen zu 100% war, das war dann für uns ein Beweis. Ich habe da den Leuten alle gesagt, wir müssen jetzt nur mal 1-2 Tage abwarten, ob sich das Mädchen bei ihren Eltern meldet. Und von wegen, habt ihr dem Achim meine Telefonnummer gegeben? Und dann war es auch so weit. Also wir waren ja noch in der Türkei und hat sich dann meine Ex-Frau dann nach 2 Tagen gemeldet. Macht sie, Achim, der Vater hat sich gemeldet, mir solle das Mädchen in Ruhe lassen. Die hat sich gemeldet, woher ich die Nummer habe. Also war sie es gewesen.
Ja, die Eltern sind froh, nichts von ihr zu hören, weil sie sich getrennt haben von ihrer Tochter quasi.
Ja, sie hat halt denn extrem wehgetan. Man, das Mädchen ist ein halbes Jahr vorher schon mit dem Burka, glaube ich, rumgelaufen in Kassel. Also der Vater hat eine Chance gehabt, der hat echt eine Chance gehabt. Der hat von der Polizei Hilfe angeboten gekriegt in Frankfurt und hat es halt nie gemacht. Erst im Nachhinein, wo sie weg war, ist er nach Frankfurt gefahren. Und dann lasse ich mir halt nicht von ihm dann vorschreiben, meine Söhne wären jetzt Terroristen. Und da habe ich gesagt, 1,5 Jahr lang hast du die Chance gehabt, deine Tochter zu retten oder zumindest den Versuch zurückzuholen über Iman oder über Leute, die einem helfen können. Wir hatten die Chance nie gehabt, unsere Söhne sind einfach weggefahren. Das finde ich halt das Traurige. Und es bleibt seine Tochter.
Aber Sie haben sich auch keinen Rat geholt, ne? Als Ihre Söhne sich radikalisierten und anfingen 5-mal am Tag zu beten,
nein,
und in komischen Klamotten rumzulaufen.
Nein, Sie haben auch nicht begriffen, was das heißt. Weil die sind ja nicht so lange mit komischen Klamotten rumgelaufen. Das war ja manchmal nur, wenn sie freitags beten waren. Und ich bin ja dann auch immer unverhofft, ich habe das nie angekündigt, ich bin dann immer unverhofft 5 oder 6 Mal mit in die Moschee gegangen, um zu wissen, was da Leute gehen dahin. Oder wer ist das, der da predigt? Und ich hatte erstmal einen Schock gekriegt, dass da so viele junge Deutsche drin waren. Also eine ganze Menge junge deutsche Männer waren da drin gewesen. Oder deutschstämmige. Und der da gepredigt hat, der ist Minicar-Fahrer. Und die haben Deutsch gesprochen, aber ganz normal über den Alltag. Da ist nichts über den IS geredet und auch nichts über Syrien gesprochen worden.
Kommen wir mal zurück. Es gab eine bestimmte Entwicklung dann mit diesem Kontakt zu Ihren Söhnen. Man hat sie zu diesem sogenannten Besuch nicht über die Grenze gelassen. Das platzte alles. Da kamen sie überhaupt nicht rein. Und dann haben sie eines Tages eine sogenannte Lossagung bekommen. Wann war das?
Das war Mitte März 2015.
Das war ja ein unglaublicher Hammer für Sie. Da haben sie quasi von Ihren beiden Jungs Videos bekommen. Wir können uns gleich mal ein Zitat anhören, aber was sah man da in den Videos?
Da sitzen sie beide an einem Berg. Mein großer Sohn hat auch eine Waffe in der Hand, sehr ernst, und tun auch sich nicht gegenseitig angucken, also nur geradeaus oder halt auf dem Boden. Also wenn der eine rennt, guckt der andere immer weg oder guckt auf den Boden, als würde er sich schämen. Und dann kommt halt die Lossagen, dass sie sich lossagen müssen von mir.
Und das Ganze ist irgendwie mit islamischen Formeln unterlegt?
Ja, eine ganze Menge, ja.
Wie war der Eindruck für Sie?
Also wenn Sie den Text, die Stimme hören und Sie hören die Jungs normal reden, dann merken Sie schon, das ist sowas, was Sie einstudieren mussten und mussten den gewissen IS-Ton dann praktisch daraus versauen. Aber wiederum war es aber auch nicht so aggressiv, wie man es bei manchen anderen sieht, die da nur voll Hass und alles, die lossagen und immer wieder das Papa, Papa, Papa.
Also wir hören uns da mal ein paar Sätze draus an. Entweder du bist mit uns oder du bist gegen uns. Du arbeitest gegen uns, gegen den islamischen Staat, und das bedeutet, du arbeitest gegen den Islam. Und du hast gesagt, du willst hierher kommen und uns besuchen, willst dir alles ansehen und mit uns reden, aber die Wahrheit hat sich gezeigt, du bist ein Lügner. Du hast gegen uns gearbeitet, du hast jemandem geholfen, hier abzuhauen, ob diese Person freiwillig gehen will oder nicht, ist egal. Du bist es gewesen, der die Wege geebnet hat und das finanziert hat. Und die Taten, die du vollbracht hast, die werden deine Strafe nur noch vermehren. Möge Allah dich recht leiten. Bis zu unserem Tode arbeitest du gegen uns und wir gegen dich, wenn du es so willst. Aber wir werden nicht aufhören, auch wenn du unser eigener Vater bist. Jeder Bruder hier im islamischen Staat, jeder Muslim ist mir lieber als du selber, obwohl du mein eigener Vater bist. Jeder einzelne Bruder ist mir lieber als du. Furchtbar.
Ja, furchtbar, ja. Von meinem kleinen Sohn, der eigentlich noch teils wie noch ein Kind war. Selbst mit 17 war der eigentlich noch sehr liebevoll gewesen, alles. Die zwei Videos, die habe ich morgens um 4.18 Uhr gekriegt, oder 19, glaube ich. Da habe ich mich erstmal gefreut, dass ich ein Lebenszeichen, wo ich da war, an der syrischen Grenze. Ich wollte meine Söhne ja besuchen. Und dann hat es ja nicht funktioniert, hat mich dann beide angerufen, Papa, du kannst uns jetzt nicht besuchen, die Syrer haben die Grenze zugemacht, sie wissen nicht warum. Und da habe ich gedacht, dann kommt er wenigstens an den Zaun, dass wir uns sehen. Dann haben sie beide gelacht, Papa, denn wir dürfen da nicht hin. Eine Woche war dann Funkstille, da habe ich dann nichts mehr gehört von meinen Söhnen. Ich habe ihnen zwar geschrieben per Sprachbox und die haben es auch gelesen.
Sie sehen das ja immer bei WhatsApp, ob sie es gekriegt haben.
Und aber habe aber kein Lebenszeichen bekommen. Und dann habe ich halt das Video bekommen, dann eine Woche später, genau.
Also wenn man das so liest, dann denkt man, tja, das sind alles so eine Formeln, aber kann ja sein, dass die jetzt tatsächlich so denken, dass die wirklich so viel Gehirnwäsche durchlaufen haben. Das Gefühl hatten sie aber nicht.
Nein, weil der Junge, der es geschafft hat, rauszukommen, der hat ja zu uns gesagt, zu mir sagt er, Joachim, das Problem ist, bei dem islamischen Staat, da werden ja nicht die bestraft, die sie erwischen beim Rauskommen, beim Abrücken, sagt er, dann werden auch die Angehörigen bestraft. Und das Problem ist, sagt er, weil du mir geholfen hast, weil du der Vater bist von deinen zwei Jungs, dann mussten die sich dann lossagen. Sagt der Achim, und ich kenne den Lukas und den Jonas, ich war ja 5 Monate mit denen zusammen, glaub mir, nimm das bitte nicht für ernst, das mussten die einfach machen. Ne?
Also der hatte die auch kurz vorher noch gesehen?
Ja, die waren ja 5 Monate zusammen.
Aha, und er konnte schon beurteilen, in welchem Zustand deren Denken war.
Ja, das konnte er schon, ja.
Und sie hatten das Gefühl, dass sie so ein bisschen wie ferngesteuert geredet haben.
Wenn Sie die zwei Videos sehen, man merkt, das ist einstudiert worden und teils auch immer zusammengeschnitten. Sie gucken sich beide nicht an, gar nicht. Und immer wenn einer spricht, guckt der eine unten auf die Erde. Leute, die es gesehen haben, die sagen alle, das war, dass sie das machen mussten wahrscheinlich. Vielleicht mussten sie es auch machen, um sich selbst zu schützen erst einmal.
Dann ist danach der Kontakt abgebrochen, ne?
Die haben sich dann noch 3 Wochen lang bei meiner, oder 4 Wochen bei meiner Ex-Frau noch gemeldet.
Nach der Lossagung?
Ja, ja,
bei ihr. War weiter der Kontakt zu der Mutter da?
Der war da, ja, ja. Die konnten sich ja da ganz normal melden. Und dann kam dann irgendwann, ich glaube nach 3 oder 4 Wochen, dann die Todesanzeige von meinen Söhnen.
Wo sie angeblich für Allah gefallen waren. Und seitdem haben sie direkt überhaupt keinen Kontakt mehr gehabt?
Nein, gar nicht. Nur mit dem Mädchen. Mit der sogenannten Schwiegertochter. Mit der hatte ich bis dieses Jahr, 25. Juni, Kontakt gehabt.
Per und jetzt auch nicht mehr?
Nee, es war dann am 25. auch abgebrochen, das Ganze.
Also mit ihren Söhnen, das wurde ganz klar unterbunden. Nach der Lossagung war Schluss.
Ja. Leute, die ich kennengelernt habe, auch teils Generäle da unten, kurdische und so, die haben mir dann auch gesagt, die mussten sich dann irgendwann auch von ihrer Frau praktisch trennen, weil der Kontakt musste dann einfach weg, weil die haben sich von ihnen losgesagt, hatten auch der Junge gesagt, die Kinder, wenn die da unten sind, die sollen ja versuchen, erstmal viele Bekannten, Verwandten überzeugen, um dahin zu gehen. Und wenn sie merken, das packen sie einfach nicht, und dann sagt dann irgendwelche vom IS, das reicht jetzt, ihr braucht keinen Kontakt mehr, die wollen eh nicht kommen, ihr müsst euch jetzt trennen von denen oder mir sagen, ihr seid gefallen, aus, fertig.
Und was hat denn diese Ehefrau ihres jüngeren Sohnes erzählt eigentlich? Was war für sie das Wichtige, was da rauskam?
Das Wichtige war halt, sie hat immer wieder gesagt, Joachim, du hast was rausgefunden, wo die zwei Jungs sind. Weißt du irgendwas? Kannst du auch noch andere Leute rausholen? Kannst du andere Jungs noch helfen? Ich habe dann drei Leute kennengelernt, die alle umgekommen sind, die Kinder von der Familie, aber schon alle bei Kobane umgekommen sein. Das Komische ist, wir haben alle unterschiedliche Daten bekommen, wann die alle umgekommen sind. Da ist ein Spielraum vom halben Jahr dazwischen. Aha. Also passt das Ganze alles gar nicht zusammen. Und wir gehen davon aus, dass es wahrscheinlich eine Inszenierung war von irgendwelchen Leuten da unten, die gesagt haben, wir melden euch jetzt alle für tot, weil der verrückte Vater der Tochter als weiter so ungefähr.
Sie sind ja, wie gesagt, sehr viel an die Grenze gereist und Sie haben auch viel Kontakt mit Geheimdiensten aufgenommen. Ja. Der jordanische Geheimdienst hat versucht, was rauszufinden, wo die sind, hat auch teilweise. Es gab ja immer wieder auch Hoffnung, dass man sie jetzt hat und dass sie an die Grenze kommen. Und Sie sind sogar nach Syrien reingefahren. Ja. Wo waren Sie da?
In Kobane.
Und was haben Sie da gesehen und gemacht?
Also in Kobane, es war dann so, wir sind in Kobane rein und...
War unter kurdischer Herrschaft zu dem Zeitpunkt.
Ja, das hat also die kurdische Armee hat das erobert letztes Jahr im März, April, glaube ich. Da sollen ja angeblich auch meine Söhne umgekommen sein. Und die haben mir definitiv versichert, dass beide Söhne nicht umgekommen sind, auch nicht in Gefangenschaft da sind. Und bis ich dann dort war, hat mir dann ein General, also wir konnten dann teils die Gefängnisse sehen. Da haben wir ein deutsches Mädchen nur gesehen in Gefangenschaft, die ausgewiesen worden ist, die ist aus Frankfurt. Haben dann auch Bilder gezeigt gekriegt, weil die kurdische Armee, die tut so gut wie es geht, wenn die IS-Leute oder Kämpfer in Gefangenschaft nehmen oder die sind umgekommen, die werden dann fotografiert, die Europäer, weil die sehen das, dass das Europäer sind, die werden dann fotografiert, werden dann auch beerdigt oder teils so, wenn es noch geht, werden sie ausgewiesen, die Leiche. So war es bei einem Junge aus Hamburg, die ist die Leiche ausgeliefert worden. Und ich habe zwei Fotos gesehen von zwei Deutsch-Türken, die umgekommen sind in dem Kampf von Kobane. Aber ansonsten sagen die halt, dass da fast keine Deutsche mehr da waren. Weder in Kobane noch in Membusch, die gekämpft haben, weil die Deutschen nicht kämpfen wollten. Die würden alle abrücken, so ungefähr.
Herr Gerhard, Sie haben sich ein Lied gewünscht für dieses Gespräch von Max Giesinger. 80 Millionen, was bedeutet Ihnen das Lied?
Das bedeutet für mich, dass ich meine Jungs suche unter viele Leuten.
Unter sehr vielen.
Sehr vielen Leute, ja.
Und das drückt das Lied für Sie aus.
Da wo ich herkomme, wohnen 1000 Menschen. Im Ort daneben schon zweimal so viel. 300.000 in der nächsten Großstadt. Und bald 4 Millionen in Berlin. Ich war die letzten 5 Jahre allein, hab nach dem Sechser im Lotto gesucht, 7 Nächte die Woche zu wenig gepennt, wie auf einer Achterbahn im Dauerflug. So weit gekommen und so viel gesehen, so viel passiert, dass wir nicht verstehen. Ich weiß es nicht, doch ich frage es mich schon, wie hast du mich gefunden?
Das war das Lied 80 Millionen von Max Giesinger und gewünscht hat sich das Stück Joachim Gerhard. Er hat das Buch geschrieben, Ich hole euch zurück. Ein Vater sucht in der IS-Hölle nach seinen Söhnen. Die Söhne von Joachim Gerhard sind vor 2 Jahren nach Syrien ausgereist und er ist weiter auf der Suche nach ihnen. Sie hören den Talk auf NDR Info. Joachim Gerhard, Sie sind immer wieder mit unglaublichen Hoffnungen runtergefahren. Irgendwelche Vertrauenspersonen, Schleuser, irgendein Geheimdienst. Man hat gesagt, wir haben sie, kommen und jetzt klappt es wirklich und so weiter. Und dann waren sie plötzlich nicht mehr auffindbar und so weiter. Man wusste nicht, war das vorher Quatsch gewesen von Leuten, die nur Geld verdienen wollen oder war das real und sie sind dann irgendwie vom IS gedeckelt worden. Was macht das mit Ihnen, dieser ganze Horror?
Also es war eine Phase gewesen, wo es körperlich sehr schlimm war, das war letztes Jahr so im August, September. Da war eine Phase, da hat es geheißen, wir sollten sofort runterkommen, wäre 1000%, sie wären in Hierapolis, sie würden jetzt in den nächsten 6 Stunden über die Grenze gebracht. Und das war so glaubwürdig für uns alle und so überzeugend, dass wir also echt mit riesengroßer Hoffnung dahin gefahren sind, haben gezittert, Angst gehabt, die Söhne erstmal wieder zu sehen. Und dann kommen sie dahin und dann heißt es wieder, der Kontakt wäre abgebrochen und sie wüssten nicht, wo sie jetzt sind und dann wieder so eine Niederlage. Sie kämpfen dauernd dafür, helfen viele, viele fremde Leute auch und dann kriegen sie wieder einen auf den Deckel und ist wieder nichts dabei rausgekommen.
Und was hatten Sie für ein Gefühl? War das so eine Fake-Nachricht, um Sie bei Stange zu halten und viel Geld von Ihnen zu kriegen? Oder
ja,
war das
da ist eigentlich kein Geld geflossen. Das waren Leute, die einem echt helfen wollten. Also da ging es definitiv nicht ums Geld. Die haben auch kein Geld gekriegt. Das sind Leute, die menschlich einem helfen wollen. Wir gehen davon aus, entweder war es ein Fake von den Leuten aus Syrien, dass die vielleicht die belogen haben, weil die Familie uns das gesagt hat, die waren auch fix und fertig. Wir haben alle da geguckt und haben geheult, weil wieder nichts zustande gekommen ist. Also ob es jetzt ein Fake war von den Leuten in Syrien drüben oder ob sie die gefunden haben und das hat nicht funktioniert, wir wissen es nicht. Wir wissen beide Sachen nicht.
Und dieses Jahr im März wurden Sie dann zur Polizei bestellt in Kassel, wo Sie leben. Und wir hören uns mal an, was dann passierte. Dann sagte der Polizist zu Ihnen, der Verfassungs- und Staatsschutz hat Hinweise, dass beide Ihrer Söhne bei Kobane ums Leben gekommen sind. Was für Hinweise, frage ich Tränen erstickt. Schulze weiß offenbar nicht, wie er darauf antworten soll. Naja, Hinweise eben. Hinweise eben? Nun, Schulze scheint mit einer anderen Reaktion gerechnet zu haben. Meine Trauer verfliegt so schlagartig, wie sie gekommen war. Sie wissen also nichts. Ich weiß, dass Ihre Akte geschlossen ist. Seit Monaten gibt es kein Lebenszeichen. Man sagt, dass das Leben an einem vorbeizieht, bevor man stirbt. Niemand berichtet davon, wie das Leben anderer an einem vorbeizieht, wenn man von ihrem Tod erfährt. Die Nachricht trifft mich härter, wesentlich härter als die ominöse WhatsApp-Nachricht, die mich fast genau ein Jahr zuvor erreichte. Das ist ja wie eine Scheinhinrichtung.
Ja. Man muss halt wissen, was da eigentlich im Hintergrund ging. Ich wollte ja in Kobane schon seit längerem rein. Ich wollte in Syrien offiziell rein, um zu gucken, ob meine Söhne in Gefangenschaft ist. Und es war auch immer ein sehr guter Freund dabei, das sind Anwälte. Und wir haben einfach dann festgestellt, unser Staat will einfach verhindern, dass ich meine Söhne weitersuche.
Warum? Was stört die da?
Keine Ahnung, also ist ja der Herr Totenhöfer, der mir sehr geholfen hat, der sehr viel Kontakt hergestellt hat, der immer wieder gesagt hat, er ihre Söhne leben. Ich habe ihn an dem Abend angerufen und hat er mich abends um 9:30 zurückgerufen und ich konnte mit ihm nicht reden, also wir hatten ihn auf Lautsprecher, weil ich noch fertig war, da war ein Freund, der hat dann übernachtet bei mir und hat er richtig reingekriegt, der Herr Totenhöfer, Herr Gerd, glauben Sie den Schwachsinn nicht, Ihre Söhne leben, die sind nicht tot, hören Sie auf, den Schwachsinn zu glauben, die wollen verhindern, dass Sie Ihre Söhne weitersuchen, das machen die mit alle Eltern, die kriegen ihr alle es selber erzählt.
Ja. Und Sie haben dann später ja auch nochmal von einer Verbindung, die Sie haben zum Bundesinnenministerium, da kennen Sie jemanden inzwischen und der hat Sie auch angerufen und der hat auch gesagt, das stimmt nicht.
Vom Krisenstab. Ja. Vom Krisenstab von Deutschland. Ich hatte dann in Kontakt bekommen, da ging es eigentlich darum, dass sie mir ein Visum geben, in Kobane offiziell einzureisen. Der Herr Totenhöfer wollte mich damals auch begleiten, wenn wir das Visum kriegen. Der wäre auch mit reingegangen. Und da war eigentlich der Kontakt dann per E-Mail immer da gewesen und dass er es auch bewundert, dass ich meine Söhne suche, aber er kann mir halt kein Visum geben, weil offiziell gibt es kein Reiseverbot, nach Syrien einzureisen. Das heißt, es kann jeder in Syrien einreisen, es gibt nur eine Warnung, dass da halt Krieg ist. Und das sind 5 Blätter, die kriegen sie vom Auswärtigen Amt, aber offiziell können sie halt einreisen. Und dann hatte ich halt irgendwann mal einen anonymen Anruf auf dem Handy, das nicht auf meinen Namen registriert. Da hat mir dann jemand von unserem Staat mitgeteilt, dass meine Söhne nicht tot sind, dass sie leben, ich soll sie weitersuchen. Nur er wird es halt nie, wenn ich den Namen sage, öffentlich wird er das nie bestätigen, auch nie.
Also Sie wussten aber anhand der Stimme, wer das
war? Ja, ich wusste, wer es ist, ja.
Und er hat Ihnen auch gesagt, es stimmt nicht, dass die Akte geschlossen ist. Die Akte ist nicht geschlossen.
Nein, die Akten ist nicht geschlossen. Das haben wir offiziell dann auch von der Staatsanwaltschaft bekommen.
Das heißt, der Polizist auf der Wache hat Sie angelogen?
Ja, wir haben ihn ja gefragt, ob es Beweise gibt. Er hat gesagt, es gibt keine Beweise. Sie hätten halt nur von Insider, dass die Söhne in den Kampf um Kobane umgekommen wären. Und es wäre ja ein Jahr lang kein Kontakt. Dann habe ich zu ihm gesagt, wenn meine Söhne in Gefangenschaft sind, Herr Müller, dann sind die nicht in Gefangenschaft wie hier in Deutschland, wo sie hier telefonieren kriegen und kriegen, wenn sie Ramadan machen, noch eine Rindswurst. Da sind die irgendwo in der Höhle, wo sie festgehalten werden. Da gibt es kein Telefon. Die stecken irgendwo fest und dürfen nicht telefonieren. Und er hat halt nur immer abgewiesen, wir müssen an die Staatsanwaltschaft wenden. Er hat die Anweisung von ganz oben, dann haben wir uns auch an die Staatsanwaltschaft gewendet, die Anwälte, haben ein Schreiben gekriegt, dass beide Söhne nicht tot sind. Sie haben definitiv keine Beweise. Es gibt keine Beweise über die Söhne von dem Herrn Gerhard, bis auf das eine, die WhatsApp.
Sie haben sehr schwere Vorwürfe gegenüber der Polizei, weil die Polizei, wie Sie später festgestellt haben, eigentlich alles beobachtet hat, die ganze Ausreise und nichts unternommen hat.
Ja, die hätten zumindest es verhindern können, dass die Kinder ausreisen. Weil es sind keine jungen Männer, auch wenn mein Sohn 21 war und der Kleine gerade 18 geworden ist. Es sind einfach Kinder, die hirnlos jemand was geglaubt haben, um zu helfen, und sind da hingegangen.
Ja, und Sie haben ja festgestellt dann, dass die Polizei Fotos sogar gemacht hat, kurz vor der Ausreise von denen. Und auch die Jungs angerufen hat. Also ihr Sohn hat ihnen dann am Telefon das auch bestätigt. Was hätte denn die Polizei tun können? Die waren ja nicht straffällig geworden, die waren auch mündig. Was hätte die Polizei tun können, um die zu verhindern, dass die ausreisen?
Es gibt zwei Sachen, was die Polizei verhindern hätte. Die hätte sie festhalten können, weil das Auto gehörte nicht meinem Sohn, es gehörte mir. Die hätten zumindest nachfragen können, festhalten können, habt ihr das Auto offiziell von eurem Vater bekommen? Habt ihr ein Schreiben, dass ihr das mitnehmen darf? Sie hätten sie festhalten können, sie hätten uns mitteilen können und sie wussten auch ganz genau, dass die auf dem Weg nach Syrien sind. Selbst mein großer Sohn hat mir mehrmals gesagt, dass er teils angerufen worden sind, wo sie jetzt wären, wo sie hin wollten.
Vom Verfassungsschutz?
Von der Polizei, ja.
Und hätte die Polizei dann wegen Verdachts auf Mittäterschaft in einer kriminellen Vereinigung?
Jawohl.
Hätten sie eigentlich eingreifen können.
Auch wenn es heißt, zu dem Zeitpunkt war das Gesetz noch nicht geändert. Das Gesetz war aber schon im Raum, sie hätte es machen können.
Herr Gerhard, das ist eine unglaubliche Achterbahn, durch die Sie laufen, von Hoffnung und Verzweiflung und furchtbaren Nachrichten und dann wieder irgendwelchen Anzeichen, dass Sie doch irgendwie leben und nicht tot und auch nicht schwer verletzt sind. Wie überstehen Sie das als Vater? Was hilft Ihnen?
Also das stimmt schon, es ist ein Hoch und Tief immer. Es war immer sehr oft ein Hoch und Tief. Und was damals auch sehr schlimm war, das war dann Ende 2014, habe ich mich ja dann auch getrennt von meiner langjährigen Freundin. Wir waren 8,5 Jahre zusammen. Ich habe mich halt verändert. Bei mir ist der Luxus erstmal weggefallen. Also ich konnte zum Beispiel die ersten 2 Monate in kein Restaurant mehr gehen, weil ich einfach nicht wusste, wo meine Söhne sind. Haben die was zu essen, haben die nichts zu essen? Und die hat dann auf einmal gemerkt, der Joachim hat sich verändert. Es gibt keinen Luxus mehr. Seine Leute kommen nicht mehr zu mir nach Hause, machen bei mir was am Haus oder helfen mir. Ich habe keine Reisen mehr geplant. Ich bin kein Wochenende mehr in 5-Sterne-Hotels gefahren. Das war alles weg. Und es war dann so traurig gewesen, dass man jemand hat, für die hat man alles getan und geholfen. Und dann, wo ich die Hilfe gebraucht habe, das war für sie eine Last gewesen. Also mir hat jemand an seine Seite und hat dann aber niemanden. Ein Beispiel, da ging es mir einmal am Abend sehr schlecht. Da habe ich ihr geschrieben per WhatsApp, kannst du bitte rüberkommen, mir geht's nicht so gut. Und dann schreibt sie eiskalt zurück, ich habe kein Benzin im Auto und auch kein Geld.
Ja, ja.
Selbst die ganze Freunde und Bekannte, also der Kreis ist riesengroß geworden von Freunde, Bekannte, fremde Leute, die es mitbekommen haben, auch jetzt, ob das international ist oder national, wo Leute anrufen und drücken die Daumen. Und aus der Türkei, aus Dänemark, überall haben Leute angerufen. Der Mut von Freunden und Bekannten, der ist groß, die einen unterstützen auch.
Also Sie haben eine enttäuschende Erfahrung gemacht, aber Sie machen auch unglaublich gute Erfahrungen.
Unglaublich viele auch.
Tatsache ist, Sie sind noch nicht zusammengebrochen.
Nein, einmal fast, ja.
Ja,
also einmal ging es mir sehr schlecht und hatte nämlich auch Tablette fürs Herz, so, aber sonst war es okay.
Sie halten irgendwie durch und Ihre Frau hält auch weiter durch.
Ja, sie ist ein sehr großer Rückhalt. Aber wissen Sie, warum ich durchhalte, glaube ich? Weil ich einfach weiß, dass meine 2 Söhne gute Kinder sind. Ich möchte denen 2 zumindest die Chance geben, wenn sie es packen, zurückzukommen, wenn sie leben, zu erklären, was passiert ist und warum sie dahin sind.
Was würden Sie sagen, wie haben Sie sich verändert? Was hat sich bei Ihnen verändert?
Oh, bei mir hat sich, glaube ich, vieles verändert. Also ich bin ein ernster Mensch geworden. Am Anfang war ich sehr traurig, teils auch fertig, und seit meine neue Beziehung, die ich jetzt habe, sehe ich jetzt alles wieder sehr positiv und habe auch sehr große Rückhalt von ihr, die einem hilft, da weiterzumachen. Habe auch wieder Spaß am Leben, so ein bisschen mehr.
Alles Gute.
Danke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.